Willkommen zur neuen Folge unseres Kompass, dem Polit-Talk mit dem Vorsitzenden der IGBCE Michael Vassiliadis und einer bekannten Persönlichkeit aus Wirtschaft, Politik oder auch der Zivilgesellschaft. Hier wollen wir wichtige Themen aus der Arbeitswelt, der Industrie und der Politik aufgreifen, die unsere mehr als 1,1 Millionen Kolleginnen und Kollegen insgesamt betreffen oder auch in der gesellschaftlichen Diskussion eine Rolle spielen. Der IGBCE Kompass erscheint alle zwei Monate und ihr könnt ihn außerdem auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren und ihr findet ihn als Video auf igbce.de. Außerdem könnt ihr nachlesen, nämlich bei uns im neuen Mitgliedermagazin Profil. So, unser Thema heute lautet Herausforderungen und Zukunftsperspektiven der Chemieindustrie in Deutschland und Europa. Dazu begrüße ich einmal zu meiner Rechten Michael Vassiliadis, Vorsitzender der IGBCE und seit 2012 Präsident des Europäischen Verbundes der Industriegewerkschaften Industry All Europe. Und zu meiner Linken, per Video zugeschaltet, Markus Steilemann, seit 2018 Vorstandsvorsitzender Covestro und seit September 22 Präsident des VCI. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Herr Steilemann. Die deutsche Chemie schaut nach eher turbulenten Jahren wieder etwas optimistischer in die Zukunft. Sie haben vor wenigen Tagen eine Halbjahresbilanz des VCI präsentiert und haben gesagt, es präsentiert sich ein Silberstreif am Horizont. Ist denn das Tal der Tränen tatsächlich durchschritten?
Ja, guten Tag nochmal von meiner Seite und auch vielen Dank für die Möglichkeit, heute dabei sein zu dürfen. Ich freue mich sehr auf dieses Format. Auf Ihre Frage zurückkommt, ich glaube, dass eine Erholung eingesetzt hat, aber wir sehen leider noch keinen stabilen Aufwärtstrend. Die Ertragslage, die wir in der gesamten Industrie und auch in unseren Kundenindustrien sehen, ist weiter unbefriedigend. Und als Grund kann man zumindest in erster Lesart die konjunkturellen Probleme, die nun schon einige Zeit andauern, identifizieren und auch strukturelle Defizite in Deutschland und auch teilweise in Europa. Das heißt, wir haben eine geringe Auslastung in der Chemieindustrie, jetzt mal sehr, sehr breit ausgedrückt, die aus einem Auftragsmangel bei unseren Kundenindustrien resultiert und sich dann natürlich auch bei uns niederschlägt. Und gleichzeitig kämpfen wir immer noch mit den Standortfaktoren, die ich schon häufiger adressiert habe, nämlich hohen Kosten und einer leider Gottes überbordenden Bürokratie.
Wenn wir uns das mal aus der Perspektive der IGBCE anschauen, Michael, wie bewertest du denn die Lage? Stimmst du damit ein?
Also ich finde es sehr wichtig, was Markus Steilemann gerade gesagt hat. Wir haben mehrere Faktoren, die zur Situation beitragen. Wir kommen ja, wenn wir jetzt mal so zwei Jahre zurückschauen, aus diesem extremen Energiepreisschock, der natürlich auch extern verursacht ist, Krieg etc. Und dann hat natürlich die ganze Nation dieses Thema sehr, sehr stark im Blick gehabt. Und das hat auch ganz besonders starke und tiefe Auswirkungen hinterlassen in den energieintensiven Industrien, wozu die Chemie unstreitig gehört. Das zusammen mit großen Transformationsvorhaben, die eher nach vorne hin ein paar offene Fragen haben, mit Infrastrukturthemen, die auch jetzt Land auf Land ab diskutiert werden, aber auch wahr sind. Also wie kriegt man am Ende in Deutschland die Dinge auch bewegt und auf den Weg? Und so weiter. Das alles wirkt, das wirkt nicht seit gestern, das wirkt länger, aber das hat sich jetzt verschärft. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, der leider zeitgleich die letzten zwei Jahre da war und immer noch wirkt, ist, wir haben insgesamt ein Nachfragethema. Und das ist ja ein globales. Also es geht ja nicht nur darum, ob jetzt in Deutschland dies und das ist auch wichtig in Europa, aber zum Beispiel China ist hinter den Durchschnitten des Wachstumsraten der vergangenen Jahre und hinter den Erwartungen. Und die Größe von China für diesen globalen Absatzmarkt ist einfach so bedeutsam, dass wenn da ein 0,5% fehlt oder 1%, das schlägt voll durch. Diese Kombination aus Verunsicherung der Konsumenten hier, vielen Faktoren, die dazu beitragen, und internationalen Entwicklungen führt dazu, dass eben auch auf dieser Nachfrage, das hat Markus Steilemann gerade gesagt, eben auch nicht gerade die Nachfrage riesig ist und wir jetzt nur Standortprobleme hätten. Also beides zusammen ist natürlich ein echtes Thema. Um es ein bisschen konkreter zu machen, ja, im Moment ist die Bauindustrie ziemlich down. Die Autoindustrie ist jetzt auch nicht gerade auf ihrem höchsten Produktionslevel. Pharma läuft so einigermaßen, Aber die Absatzbranchen für die Chemie sind eben gerade in den mengenbasierten Bereichen durchaus unter Druck. Das ist nicht gut. Und da ist eben die Frage, wo geht das dann in Zukunft hin? Und das beschäftigt mich schon auch sehr.
Ja, was glaubst du denn? Wo geht's denn in Zukunft hin, wenn du das langfristig anguckst? Was ist wirklich der Triggerpunkt? Sind es die hohen Energiekosten oder vielleicht die Bürokratie?
Naja, ich sag ja mehrere Dinge. Also wenn das in China so bleibt, wie sich das im Moment darstellt, dass vielleicht nach 2, 3 Jahrzehnten ziemlich extremen Wachstums, also 8, 9%, das uns übrigens geholfen hat, hier mit unseren Industrien. Wenn sich das jetzt normalisiert, das ist ja erstmal ein Vorgang, der zu erwarten war, dann müssen wir uns natürlich mit dieser Frage beschäftigen, was bedeutet das längerfristig? Wenn das jetzt so ein kleiner Einbruch ist und das wieder kommt, okay. Aber irgendwann kommt das ja, wird sich ja normalisieren. Was bedeutet das am Ende? Und das ist eine Diskussion, die ja auch schon läuft in der Industrie. Ist vielleicht der Punkt gekommen, ich weiß es jetzt nicht, aber vielleicht der Punkt gekommen, wo wir die europäische Produktion, mit Ausnahmen natürlich, aber vielleicht stärker auch für Europa in den Fokus nehmen müssen und nicht mehr so eine Größenordnung wie früher exportieren werden. Das ist allerdings nicht trivial, aber es kann ja sein. Und das würde dann bedeuten, man muss das anpassen. So, das ist der Absatzteil. Das zweite ist, wann kommen wir eigentlich im Binnenland, und ich bin da jetzt in Europa, wann kommen wir da auf die Idee, vielleicht die Nachfrage da, wo wir sowieso Infrastrukturinvestitionen brauchen, wo wir ein neues Energiesystem aufbauen und wo wir Digitalisierung, aber wann machen wir das denn jetzt? Und das ist mir sehr, sehr viel zu konservativ, die Debatte, also die investive Seite, diesen Standort zu modernisieren. Wenn wir an die Frage der grünen Transformation denken, ist es ja nicht nur CO2-Reduktion. Markus Steilemann kann das selbst erzählen, weil er ziemlich weit vorne ist mit seinem Unternehmen bei der Kreislaufwirtschaft. Also eine ziemlich kluge Idee. So, aber wann machen wir das jetzt? Das könnten ja neue Nachfrageimpulse auslösen für neue Chemie- und Industrieprodukte. Da alles ist eher eine politische Frage drin. Naja, und wir müssen uns, wenn wir dann über Bürokratie reden, ich will es mal ein bisschen konkreter machen. Das eine ist so Dokumentationswahnsinn, den wir betreiben. Da schreiben wir Berichte, die niemand liest. Aber das zweite ist auch, in welcher Reihenfolge wollen wir eigentlich was regulieren und müssen wir alles regulieren? Aber ich bin jetzt eher mal bei der Reihenfolge. Muss man alles gleichzeitig machen, wenn man dann sozusagen was erreicht, besser ist? Ich kann das nicht sehen, sondern wenn man sich erstmal konzentrieren würde, sagen würde, okay, bei der grünen Transformation nur als Beispiel ist uns CO2-Reduktion am wichtigsten. Dann lassen wir eben andere Sachen ein paar Jahre liegen. Wir sind eh schon ein Standort, der im internationalen Vergleich ziemlich gut ist. Also ein bisschen mehr Pragmatismus, weil wenn wir das alles kombinieren an Problemen, dann kann man relativ sicher sein, dass das ganz schwierig wird.
Herr Steinemann, ein bisschen mehr Pragmatismus. Ja, bleiben wir erstmal in Europa. Wir kommen nachher nochmal auf Deutschland zu sprechen und wie die Politik eigentlich hier läuft. Wie ist denn das aus Ihrer Sicht? Brauchen wir tatsächlich ein bisschen mehr Pragmatismus? Ist das der Masterplan, den auch Sie dann fordern?
Ja, also auf jeden Fall. Ich kann eigentlich das, was Michael Vassiliadis gesagt hat, eben voll unterstreichen. Also von der globalen Perspektive, von den Märkten, die sich auch weltweit im Moment nicht in bester Verfassung befinden, dann wieder auf Europa und auch auf Deutschland runter. Wir haben ein Nachfrageproblem und ja, wir haben auch ein Problem der Rahmenbedingungen. Und wenn wir jetzt wirklich selbstbewusst und pragmatisch vorgehen, dann würde es sich eben auch empfehlen, viele der Themen direkt auf europäischer Ebene zu adressieren, weil Nationalstaaten in dem Thema, das wir zu lösen haben, einfach nicht wirkmächtig genug sind, also zu klein sind, beziehungsweise die Auswirkungen sich eben dann auch nur auf einen begrenzten Teil der Konsumenten positiv auswirken würden. Und das ist einfach zu wenig, um jetzt wieder in eine Phase zu kommen, wo wir Wachstum generieren, wo wir Wohlstand auch umverteilen können, weil Wohlstand zunächst einmal erzeugt wird. Das heißt, auf europäischer Ebene denken ist sicherlich einer der richtigen Ansätze und pragmatisch zu agieren heißt hier, genau wie Michael es eben gesagt hat, wir müssen priorisieren zwischen den vielen Zielen, die wir zurzeit versuchen zu erreichen. Und es ist dabei unerheblich, ob wir sagen, wir wollen erstmal elektrifizieren oder erst einmal CO2-freier werden. Wichtig ist, dass man sich jetzt mal ein Thema sehr konkret vornimmt und dann vom Ende her denkt. Das heißt, wo möchte ich eigentlich auskommen und was müsste ich demzufolge heute alles tun und was muss ich an investiven Tätigkeiten tun, welche Regularien müsste ich gegebenenfalls abschaffen, welche zusätzlich ergänzen, weil Regulatorik ist ja per se nicht schlecht. Es ist eben immer nur eine Frage, wie man es macht. macht. Und hier kommt genau dieser Pragmatismus zum Tragen. Wenn ich feststelle, alles gleichzeitig geht nicht, weil die finanziellen Mittel fehlen, weil vielleicht auch qualifizierte Arbeitskräfte fehlen, oder weil es eben einfach zu komplex ist und dann die Gefahr sehr groß ist, dass wenn eine Sache hinten runterfällt, das ganze Gebäude nicht mehr funktioniert und steht. Deshalb muss ich mich immer wieder dieser Frage aussetzen. Was möchte ich jetzt zuerst machen? Und das ist genau dieses pragmatische Element. Ich kann ja sagen, lass uns zunächst einmal eine CO2-freie oder CO2-ärmere Wirtschaft fördern. Gut, wunderbar. Was kann das heißen? Kann ich in diesem Kontext beispielsweise diskutieren, dass ich Kohlendioxid im Boden verpressen möchte? Das muss dann offen und pragmatisch diskutiert werden, weil das möglicherweise der schnellere Weg zur CO2-Neutralität ist oder Freiheit, als wenn ich gleichzeitig überlege, ich muss Unmengen grüner Energie erzeugen, ich muss neue Stromnetze aufbauen und so weiter und so fort. Das mag alles etwas, naja, sagen wir mal, old-fashioned klingen oder konservativ und rückwärts gerichtet, dass man sagt, naja, dann fangen wir das entstehende CO2 aus fossilen Energieträgern halt erst auf. Aber ich muss mich irgendwann mal entscheiden, was ich eigentlich zuerst machen möchte. Umgekehrt, wenn ich das nicht möchte, kann ich suchen, dann lass uns alles in Richtung Elektrifizierung investieren. Dann muss ich aber auch jetzt in den Netzausbau reingehen und so weiter und so fort. Also diese Idee, glaube ich, gelingt am ehesten auf europäischer Ebene und gelingt am ehesten, wie eben dargestellt, auch wenn man einen pragmatischen Politikstil, der diese Zielkonflikte adressiert, an den Tag legt.
Gut, verstehe ich. Aber wenn ich mir jetzt Europa anschaue, vollkommen d'accord, aber wenn ich mir Europa jetzt anschaue, ja, und ich mir überlege, was ist jetzt eigentlich in den letzten Monaten politisch passiert, auch bei den Bürgerinnen und Bürgern, die ja beispielsweise jetzt auch genau dasselbe sagen mit, wir brauchen unkomplizierte Lösungen, es muss alles pragmatisch sein, dieses EU-Diktat oder ähnliches, wie man auch immer das nennt, das möchte ich nicht mehr haben. Da sehen wir in den Wahlergebnissen, dass die beispielsweise gerne populistisch wählen. So möchte ich das einfach mal ganz platt ausdrücken. Zumindest sind die Ergebnisse sehr hoch. Das konnten wir sehen, das konnten wir lesen. Wenn ich mir das alles anschaue, gepaart mit dem, was Sie und was du jetzt gesagt hast, dann stelle ich mir doch die Frage, wie soll das alles zusammengebracht werden? Wie soll das funktionieren? Diese Offenheit auf der einen Seite, die wir als Industrie ja fordern, dass wir etwas machen, aber die Bürger auf der anderen Seite, die das vielleicht auch wollen, aber jetzt Leute an die Macht bringen können, ja, die vielleicht dem Ganzen anders entgegenstehen.
Na ja, gut, das ist natürlich ein weiteres sehr, sehr großes Thema. Und ich glaube, dass das miteinander zu tun hat, aber nicht, sagen wir mal, die Antwort, die ich jetzt versuche zu geben, wird nicht das ganze Phänomen erklären. Das muss man, glaube ich, sagen, sonst ist sozusagen die Zuschauer und Zuhörer sind da, glaube ich, nicht richtig informiert. Ein Punkt, glaube ich, spielt eine Rolle, dass die Menschen sich eingelassen haben auf eine große Transformationsidee, die ja übrigens sehr fundamental begründet ist. Also es geht, also wenn man es jetzt ganz fundamental macht, ist es die Zukunft der Menschheit. Ich war immer dagegen, das so fundamental zu tun, weil das quasi Ausweglosigkeit fast bedeutet. Wenn das nicht klappt, geht die Welt unter. Das glaube ich nicht. Also die Welt sowieso nicht, aber möglicherweise so, wie wir sie heute kennen. Das will ich gar nicht bestreiten. Und der Pragmatismus wirkt dann so klein, der wirkt so unzureichend, der wirkt so unambitioniert. Die Menschen sind aber pragmatisch, weil die jeden Tag pragmatisch leben müssen und sagen, na gut, wenn ihr das so groß macht, Politik und NGOs und wer Unternehmen hier und dort auch, je nachdem, wo die gerade tätig sind, also das ist alles fundamental. Und wenn man das so macht und dann kommt es nicht. Und im Gegenteil, es gibt sogar noch Folgen für die Menschen, wie zum Beispiel, sie müssen irgendwie von heute auf morgen eine neue Heizung finden und einbauen oder sie können nicht mehr fahren oder der und dies und das. Also es funktioniert nicht. Dann ist natürlich die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit riesengroß. Und wenn dann immer weiter gemacht wird, also wir haben ja eine Tendenz, wenn das Ziel nicht erreicht wird, bauen wir hinten ein bisschen Ziel dran, um die Strecke wieder zu verlängern. Das ist natürlich für die Menschen wirklich kaum erklärlich. Die machen sich ja Sorgen ums Klima, wollen eine moderne Gesellschaft, die wissen, dass wir eine alternde Gesellschaft sind, es gibt ja verschiedene Transformationsthemen. Aber sie sagen, okay, dann mach doch eine Linie richtig. Und der politische Streit, den wir in Europa sehen, den wir auch in Deutschland sehen, der bedient das nicht wirklich auf den Punkt. Die machen ja schon was. Es ist ja nicht so, dass sie gar nichts machen. Aber diese Frage, okay, wie hängt das jetzt zusammen und was ist jetzt der konkrete Punkt, der ist manchmal sehr verwischt. Und wenn jetzt auch noch die Wirtschaft gerade runterkommt, also da bin ich ja sozusagen beim Vorvorletzten, glaube ich, oder bei Clinton, it's the economy stupid. Also wenn das spürbar wird, also Inflation, Druck auf die Beschäftigung, all diese Dinge, dann wird's eng. Und dann sind die Leute, sagen wir mal, bereit, sich zu wehren. Ob das Phänomen, das du angesprochen hast, vollständig erklärt, da bin ich sicher, das ist nicht der Fall. Da gibt es noch ein paar andere Themen. Aber es zahlt jedenfalls ein. Ein Deutschland, das nicht funktioniert, in der Infrastruktur und in dem Ausbau und in den Dingen, die wir gerade angesprochen haben. Weil wir bauen Kapazitäten, Erneuerbare im Norden aus und sind nicht in der Lage, den Strom nach Süden zu bringen. Ist das nicht trivial? Und dann sagen die Leute, was ist denn das? Und dann lassen wir uns da noch einen englischen Begriff einfallen, ziemlich cool, Redispatch-Kosten. Das ist verschenkter Strom. Wenn die Übersetzung angekommen ist, sagen die Leute, sag mal, so heute habe ich gelesen, dagegen sollten wir uns wehren, dass ein paar Architekten dieser ganzen Geschichte, Ökonomen, Umweltökonomen, jetzt mehrere Preiszonen in Deutschland haben wollen, weil die Legende bedeutet, wir müssen jetzt mal den Markt abbilden und im Norden ist halt viel Strom. Wir haben das gemacht, um Deutschland nach vorne zu bringen, nicht den Norden. Der Norden ist natürlich windreich, natürlich ist da die Kapazität. Aber eigentlich geht es darum, das Versagen in Fragen des Leitungsausbaus mit einem neuen Vorschlag zu. Das ist doch komplett irre. So, und diese Dinge kommen bei den Leuten, die wirklich auch nachdenken, sagen, was ist denn das? Und jetzt zieht sich jeder zurück und sagt, jetzt mache ich einfach, hau den Lukas. Das ist eigentlich nicht Deutschland. Aber da ist das jetzt so hinmanövriert. Ich meine, die Mehrheit ist jetzt auch noch nicht. Ne? Wir reden ja nicht über die Mehrheit. Aber da ist was echt entstanden. Das muss wieder anders werden. Und das ist die Verlässlichkeit eines Weges, der Sinn gibt und der mal zu Ende gedacht ist.
Verlässlichkeit, Sinnhaftigkeit, Herr Steilemann. Gucken wir nochmal bei Ihnen in Ihre Branchen mit rein. Sie haben vorhin von Bürokratieabbau so ein bisschen auch angesprochen, haben es zumindest angedeutet. Ich habe gelesen, dass drei Viertel Ihrer Unternehmen beschweren sich über die Bürokratie, weil sie sagen, es hemmt sie tatsächlich in der Entwicklung, sie kommen da nicht weiter. Können Sie uns das nochmal ein bisschen erklären?
Ja, also zunächst einmal muss man auch hier nochmal einen Schritt zurückgehen. Bürokratie und Regulierung ist ja per se weder gut noch schlecht. Sie kann nur gut gemacht sein und schlecht gemacht sein. Wir leben ja gerade in einer Demokratie davon, dass wir uns Regeln auferlegen, dass wir uns auch Regeln unterwerfen, dass wir klare Verständigungen darüber haben, wie wir sozial miteinander interagieren wollen, wie verschiedene gesellschaftliche Elemente, also ob das Unternehmen, Bürger, der Staat und seine Institutionen selber sind, eben regelbasiert miteinander umgehen. Und vor diesem Hintergrund ist auch Bürokratie zunächst einmal gut. Und es ist auch gut, dass man weiß, wie Dinge laufen. Und deshalb, glaube ich, muss man hier nochmal eine Lanze dafür brechen, dass es nicht grundsätzlich um gegen Bürokratie geht, sondern es geht eben darum, was muss ich eigentlich sinnvollerweise tun, um das, was ich erreichen möchte, durch sinnvolle Rahmenbedingungen tatsächlich zu stützen, um auch negative Auswüchse, Stichwort Turbokapitalismus sozusagen, in vernünftige Bahnen zu lenken, Stichwort soziale Marktwirtschaft. All das sind Errungenschaften, auf die wir gerade in Deutschland und in Europa sehr, sehr stolz sein können. Und auf dieser Basis aufbauend, glaube ich, haben wir in den letzten Jahren eine Entwicklung gesehen, die eher in Richtung Feinstreifigkeit geht, die in Richtung fast schon Übergriffigkeit bestimmter Regulatoriken in den betrieblichen Alltag, aber auch in den Alltag der Menschen hineingeht. Eben wurde schon mal erwähnt, mit welcher Art ich sozusagen zu Hause mein Haus warm halte, welche Art von Heizung muss ich das eigentlich feinstreifig regeln und wie mache ich das? Also es geht nicht im Grundsatz darum, Bürokratie per se und Regulatorik per se zu diskreditieren, sondern es geht darum zu sagen, dass wir zu viel haben. Michael Vassiliadis hat es eben angesprochen, unsinnige Berichtspflichten, die Berichte erzeugen, die von niemandem jemals gelesen werden. Oder weitere Berichtslinien, die dafür sorgen, dass man, was international über Verträge zwischenstaatlich und nationalstaatlich nicht geregelt werden konnte, nämlich den Schutz von Menschenrechten, jetzt auf die Unternehmen abwälzt unter dem Titel Lieferkettengesetz oder die nächste Ausbaustufe ist ja die sogenannte Corporate Social Due Diligence Directive. Die Experten sagen dann auch CSDDD, um das einfach mal hier einzuwerfen. All diese Themen sind eigentlich Auswüchse, die in die falsche Richtung gehen, weil sie mehr Arbeit in den Unternehmen bedeuten, aber nicht dabei helfen, dass wir wettbewerbsfähiger werden. Sie helfen nicht dabei, dass wir den ohnehin hohen Kostendruck und die hohen Standortkosten in Deutschland und Europa tatsächlich runterbekommen. Und die auch nicht dabei helfen, dass wir ein Kilogramm mehr Produkt verkaufen, weil mittlerweile die Kernmärkte unserer Industrie ihre eigenen Gesetze entwickelt haben, ihre eigenen Vorgehensweisen entwickelt haben. Also das waren zwei Beispiele, Lieferkettengesetz, CSDDD. Und da könnte man weitere Beispiele nennen, die auch den Ausbau zum Beispiel einer Wasserstoffwirtschaft im Moment behindern, indem zum Beispiel neu zugebaute Wasserstoffelektrolyse, damit sie als grün gilt, in Deutschland auf jeden Fall den zusätzlichen Ausbau von zusätzlicher grüner Energie für diesen Zweck mehr oder weniger zeitgleich einfordert. All das sind Maßnahmen, die im Prinzip gut gemeint sind, aber nicht gut gemacht sind. Und der Souverän, das heißt die Wählerinnen und Wähler in diesem Land, durchschauen genau diese Thematik. Sie verstehen das vielleicht nicht im Detail, aber sie erkennen ganz genau, mit welcher Art und Weise, mit welchem Ansatz sind politische Würdenträger zurzeit unterwegs und sind die Dinge, die gemacht werden, sinnvoll, sind sie pragmatisch und sind sie zielführend? Und hier entsteht zunehmend eine Schere in der Wahrnehmung der Wähler gegenüber dem, was die Politik zurzeit überwiegend vorantreibt. Und das ist genau das, an dem wir arbeiten müssen, weil es führt dazu, dass wir uns verlangsamen, dass wir uns im Dickicht verlieren und dass wir am Ende des Tages nicht die Beschleunigung bekommen, die wir im Moment dringend benötigen.
Lass uns mal einen Punkt konkret auch nochmal machen. Ich glaube, weil es noch ein bisschen grundsätzlicher auch wichtig ist, in der Gesellschaft die Diskussion zu führen. Markus Steilemann hat das gesagt, Regulierung kann ja auch trendsetzend sein. Also wir regulieren etwas, was wir nicht mehr wollen oder das wir irgendwie anders wollen und dann reagieren die Unternehmen darauf. Wenn das in der Waage ist, wenn Zeit, wenn Vernunft, wenn Innovationsfähigkeit beachtet wird, dann kann das auch Unternehmen schieben, die ansonsten Cash-Cowing nennt man, also einfach seine Produkte weiter produzieren, weil irgendwie es gut läuft. Das ist ja durchaus ein Innovationstreiber. Nur, wir sind jetzt über einen längeren Zeitraum eigentlich ganz anders damit umgegangen. Wir haben eigentlich die Ziele unabhängig von der Innovation politisiert. Wir haben gesagt, wir wollen das und das erreichen, egal wie. Und wenn wir das nicht erreichen, schalten wir es ab oder in irgendeiner weiter konditionieren will. Dann ist es eine zweite Richtung gegangen. Das ist sehr stark auch EU. Das ist eine unterschiedliche Risikobetrachtung. Also jedes Wirtschaften, jedes Leben hat ja Risiken. Und am Ende ist das eigentlich fast überall so, dass es eine Abwägung ist. Wenn du zum Arzt musst, ein Medikament bekommst, auf das man eher hoffen kann, dass es das gibt. Aber selbst der Einsatz der Medikamente, die hochwirksam sind, haben Nebenwirkungen. Also muss der Arzt, dem trauen wir dann in der Regel, der muss abwägen zu sagen, okay, der Stoff gehört gar nicht in den Markus Steilemann, aber jetzt geben wir ihm das, weil er gesund werden soll oder gesund bleiben soll und so weiter. Das ist eine Abwägung. So ist das beim Pflanzenschutz, so ist das bei vielen, vielen Dingen, wo wir Chemie und andere Technologien, so ist es im Straßenverkehr. Also das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Und in Deutschland und Europa ist die Qualität von dieser Abwägung schon weltweit gesehen ziemlich weit oben. Aber wir sind eigentlich noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben Wünschenswertes eingepreist. Nicht Abwägungen, sondern eine Richtung eingenommen, in der wir sagen, wir wollen, ich nehme mal ein Beispiel, idealerweise brauchen wir gar keine Pflanzenschutzmittel. Das stimmt. Da hält sich nur die Natur nicht dran. So, das heißt also, wenn wir ein Ernährungsproblem haben, wenn wir keins hätten, dann brauchen wir das nicht machen. Aber wenn wir ein Ernährungsproblem haben, jetzt weniger in Deutschland, da haben wir ja genug, aber in der Welt, dann muss man das abwägen. Und kann trotzdem die Unternehmen fordern, das ist ja passiert, wenn man Pflanzenschutzmittel aus den 60ern sich ansieht und Pflanzenschutzmittel heute, das sind Welten dazwischen. Und natürlich gibt es eine Geschichte, wo wir unsensibler waren. Aber das ist ja auch Innovation, dass das heute ganz anders ist. Ich bin groß geworden in Dormagen am Rhein und auf die Idee zu kommen, meinen Fuß in den Rhein zu halten, 1971, da hätten meine Eltern gesagt, Leute, die Schule hat was falsch gemacht. Niemand käme auf die Idee, das zu tun. Heute angeln wir da. Das ist positiv, das sind auch Erfolge und die Erfolge sind nicht alleine aus der Industrie gekommen, die musste man auch drücken. Aber mal anzuerkennen, okay, jetzt haben wir ein paar andere Herausforderungen, jetzt lass uns mal wieder so ein bisschen schauen, was ist eigentlich möglich und was ist cool und wie geht so. Dann freuen wir uns, dass BioNTech einen Impfstoff, also die meisten haben sich über das gefreut. Das ist auch eine coole Sache. Also es gibt Innovation, es gibt auch neue Produkte und die sind besser als die alten. Das spielt aber überhaupt keine Rolle. Es gibt sozusagen einen Blick, der heißt Austrag von Chemie irgendwohin, in die Umwelt, sonst wie. Das ist alles problematisch bei einigen. Steigen ins Auto und fahren los. Und zwar egal, ob Elektro oder Benzin. Das ist sozusagen wirklich die Entkupplung von Realität, Sinn und Wünschenswert. Und da muss unsere Gesellschaft wieder zurückzukommen und sagen, das hat nämlich mit der Abwägung und mit der Reihenfolge zu tun. Zu sagen, okay, wir wollen führend sein beim CO2-Reduzieren, aber zaubern können wir nicht, weil wir ein Industrieland sind. Andere Länder haben gar keine Industrie, wir haben ganz andere Herausforderungen. Und dieser Pragmatismus, das ist das, was ich meine, zu sagen, hey Leute, lass uns mal schauen, das ist ein ziemlich cooles Land hier, wir haben einen ziemlich coolen Sozialstaat, wir haben gute Tarifverträge, wir haben gute Arbeit und wir haben gute Unternehmen. Wäre es nicht schön, wenn die da bleiben würden?
Also sowas wie mehr Pragmatismus als Masterplan.
Ja, Masterplan klingt sowieso danach, als wenn wir, sagen wir mal, das Zentralkomitee befragen müssten. Das habe ich sowieso nicht vorgeschlagen, sondern das ist, was Markus Steilemann sagte, eine Priorisierungsliste ist ja kein Masterplan. Es ist eine Verlässlichkeit und eine geeinigte Priorisierung von Themen. Und das hat natürlich im Streit passiert und nicht ganz so einfach ist, wie wir beide uns das jetzt hier zuwerfen, das ist klar. Aber die Forderung zu haben, wir wollen das Land wirtschaftlich erfolgreich halten, wir wollen Innovationsweltmeister bleiben und wir wollen gerne auch Recycling-Weltmeister sein, ist doch alles in Ordnung. Aber Weltmeister muss sein und nicht abschalten.
Wenn wir uns das jetzt mal ein bisschen auf unserer Ebene in Deutschland angucken, ja, dann ist ja alles das, was du beschreibst, auch das, was gern die Regierung möchte. So. Also die Ampel hat sich das ja auch auf die Fahne geschrieben und möchte da auch führend sein. Und wir sehen allerdings tatsächlich auch jeden Tag in den Medien, dass das nicht so klappt. Ja, die Ampel hat da und hier so ein bisschen Wehwehchen, möchte ich es meinen. Die haben vielleicht noch das ein oder andere auszudiskutieren. Da verlieren wir ganz schön viel Zeit. So, weil es wurde ja gerade gesagt gehabt, wir müssen da ein bisschen pragmatischer mit umgehen, müssen vorangehen. Vielleicht warten die anderen ja auch darauf, dass Deutschland so ein bisschen mehr aus dem Quark kommt. Wenn wir uns das jetzt aber wirklich mal ganz stumpf runterbrechen und feststellen, das funktioniert so mit der Ampel nicht, ja, dann muss es ja jemand anderes machen. Wäre da vielleicht die Idee, dass man aus den Reihen der Industrie da die Initiative ein bisschen größer ergreift und da sich vielleicht nochmal Gedanken zu macht und vielleicht Masterplan wollen wir es ja nicht nennen, aber diese Priorisierung, Herr Steilemann, die Sie auch gerade noch mal genannt haben, dass man die vielleicht auch ein bisschen lauter erkenntlich macht oder sich da mehr einmischt.
Ja, das ist, ich weiß gar nicht, ob es eine Frage ist, eine Aufforderung, eine Bewertung, aber ich glaube, was ich zumindest wahrnehme, dass in den letzten Jahren die Industrie schon sehr deutlich und häufiger wieder ihre politische Stimme erhebt und ihr politisches Gewicht auch versucht einzubringen. Das sorgt auch durchaus für Irritationen, das muss man fairerweise sagen. Aber ich habe mal irgendwann im Seminar vor 20 Jahren gelernt, Führung ist Irritation. Ja, also man bringt sozusagen Schwingung ins System, was ansonsten so ruhig vor sich hindümpelt. Und in dem Kontext glaube ich schon, dass wir auf Seiten der Industrie und speziell auch der Chemieindustrie übrigens häufig bei diesen Themen im Einklang auch mit den Gewerkschaften sehr konkrete Forderungen stellen, beziehungsweise auch sehr konkret nach vorne schreiten und sagen, das sind die Themen, die wir angehen wollten. Und es ist ja mitnichten so, dass wir alles hier als negativ betrachten. Es gibt nach wie vor sehr, sehr gute und vor allen Dingen auch führende Technologien, führende Unternehmen hier in Deutschland, die weltweit erfolgreich sind, weil sie genau das, was uns erfolgreich gemacht hat, weitermachen. Michael Vassiliadis hat es eben erwähnt, Innovationskraft. Wir haben eben über die Impfstoffentwicklung, wenn man so will, in dem Moment, wo es notwendig war, in Rekordzeit gesprochen, was aber einer 20-jährigen Grundlagenforschung und Forschungsförderung zu verdanken war. Und dann kam eben in dem richtigen Moment auch noch Glück, Zufall und Tüchtigkeit dazu. Aber wir haben weiterhin große Möglichkeiten mit dem Pfund in Deutschland zu wuchern, was das ganze Thema Spezialchemie anbelangt, was Pharmaindustrie anbelangt. Da ist eine hohe Innovationskraft, da sind existierende hochinnovative Netzwerke von der universitären Grundlagenforschung bis hin zur anwendungsorientierten Kundenprojektentwicklung nach wie vor voll intakt. Es gibt ein großes Qualitätsdenken. Es gibt insbesondere die Einbettung der Nachhaltigkeit. Michael Vassiliadis hat eben den Begriff Kreislaufwirtschaft nochmal eingeführt. Und all das bietet uns weiterhin, glaube ich, Chancen und Wachstumsmöglichkeiten, die die Industrie auch weiter ergreift. Und zwar unabhängig von den Rahmenbedingungen, die uns derzeit geboten werden. Wir investieren weiter in Vorprodukte für Zukunftstechnologien. Also nehmen Sie Halbleiter, nehmen Sie Batterietechnologien, nehmen Sie Elektromobilität, Windenergie, was auch immer es ist. Viele der Produkte, die hier weltweit gefordert werden, kommen nach wie vor und werden in Deutschland produziert und hier erfunden. Gesundheits- und Pharmaprodukte haben wir eben drüber gesprochen. Aber auch so Themen, auch das hat Michael Vassiliadis schon angesprochen, Ernährungssicherheit, Stichwort Präzisionslandwirtschaft und Agrartechnologien, also nicht nur bessere Pflanzenschutzmittel, sondern auch der bessere und geringstmögliche Einsatz, um zu maximalen Ausbeuten zu kommen, was beispielsweise mit Satellitentechnologien, mit Algorithmen, mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz zu tun hat. Auch Technologie, die zu großen Teilen in Deutschland entwickelt wird, hier angewendet wird und weltweit exportiert wird. Kreislaufwirtschaft. Auch da haben wir viele, viele gute Ansätze, die wir jetzt Stück für Stück eben in der Industrie einführen wollen. Also, all das ist da, all das wird auch weiter vorangetrieben und all das versuchen wir auch deutlich zu machen. Und im gleichen Atemzug, ja, hören wir, höre ich in meiner Rolle als Unternehmenslenker, aber auch als VCI-Präsident nicht auf, der Politik eben Ideen mitzuteilen, wie wir glauben, dass es noch besser gehen könnte, dass es noch schneller gehen könnte. Weil es ist ja nicht nur Kritik, sondern im Gegenteil, es ist konstruktive Kritik, es sind Gedankenanregungen, es sind Ideenskizzen, die wir immer wieder vorbringen, was eben das Verbessern bestimmter Rahmenbedingungen anbelangt. Und so möchte ich das eben auch weiter betreiben, weiter die Stimme erheben, weiter konstruktiv mitarbeiten. Und man kann der derzeitigen Regierung sicherlich vieles, vieles an, sagen wir mal, Kritik entgegenbringen. Aber was man nicht vergessen darf, die Bedingungen, die wir heute haben, sind auch darauf zurückzuführen, dass wir seit Jahren, vielleicht sogar seit einem guten Jahrzehnt, falsche Rahmenbedingungen sukzessive entwickelt haben und viel zu lange, wenn man so will, auf bestimmte Grundlagen gesetzt haben, die sich im Nachhinein, aber auch damals schon einfach als falsch erwiesen haben. Was meine ich konkret? Preiswerte Energieversorgung, preiswertes russisches Gas, darauf haben wir viel zu lange gesetzt und darauf haben wir auch viel zu lange Teile unserer Wirtschaft basieren lassen.
Also, das will ich unbedingt aufgreifen, weil wenn wir Sachlichkeit fordern, müssen wir auch sachlich sein. Natürlich hat die Ampel mit ihren internen Streitigkeiten, glaube ich, gibt sie ein Bild, da nehmen die Medien aber auch ausreichend auf, dass sie sagen, also wir sind eigentlich in einer schwierigen Situation und die streiten sich, ziehen sich an die Haare. Das finden die Leute natürlich zum Kopfschütteln. Wenn man sachlich draufschaut, was sie gemacht haben, und was sie sich vorgenommen haben, ist das das, was Markus Steilemann gerade gesagt hat. Sie haben ganz am Anfang gesagt, so kann es nicht weitergehen. Weil davor war eigentlich auch Wünschenswertes und es passierte auch nichts. Ich meine, der Leitungsausbau ist ja nicht in den letzten 4 Wochen verlangsamt worden. Der ist schon seit anderthalb Jahrzehnten. Also da ging es uns insgesamt besser und wir hatten mehr Puffer und deswegen merkte man das nicht so. Jetzt haben wir einen Krieg, jetzt haben wir kein Geld mehr und dann kommt noch ein Bundesverfassungsgericht, das auch noch sehr restriktiv die Frage von Schulden definiert und so weiter und so weiter. Das heißt, die Bedingungen sind wirklich auch schwieriger geworden. Zweitens, die Ampel, das fand ich eigentlich am Anfang total interessant, hat ja sozusagen die drei Pole der Nachhaltigkeit, die auch natürlich zum Teil im Widerspruch zueinander stehen. Wie wirtschaftlich kann man sein und ökologisch reguliert, aber auch sozial ausgewogen, beinhaltet das ja in einer Regierung. Dass das Spannung auslöst, das war ja klar. Das war ja eigentlich interessante, möglicherweise innovative. Durch den maximalen Druck ist das jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, zur Unkenntlichkeit geworden. Wenn ich mir die Alternativen anschaue, sind ein paar Vorschläge, die da kommen, das habe ich ja schon mal so kommentiert, ist vielleicht nicht ganz passend, aber wiederhole ich gerne, so ein bisschen aus dem Permafrost aufgetaucht. Die habe ich 1980 schon gehört. Ja, das ist so ein Mischmasch aus irgendwie neoliberalen Krimskrams und so weiter. Das ist alles nie falsch, dass man Finanzwirtschaft und so rum und so rum. Aber das ist doch keine Antwort auf diese fundamentalen Herausforderungen. Das heißt, das ist ja das, was wir fordern. wir sprechen mal die gesamte Politik an, egal wer da jetzt gerade regiert und natürlich die seriösen Demokraten und sagen, Leute, aufgewacht. Es droht jetzt was wegzurutschen in der Infrastrukturpolitik. Deswegen ist das, was wir Priorisierung nennen, auch so etwas wie ein Zukunftsfahrplan, der pünktlich ist. und so. Und wir bieten da die Hand. Wir haben ja auch vieles in der Vergangenheit diskutiert. Da haben wir manches von umgesetzt und bekommen, was wir für richtig halten, andere Sachen nicht. Deswegen ist es nicht ganz schwarz-weiß. Nicht alles, was da gemacht wird, hilft nicht. Aber man muss sich an ein paar Stellen entscheiden. Und das Fundamentale ist, wollen wir die Industrie in ihrer ganzen Bandbreite, wie wir sie heute haben, vom Grundsatz, vom Ziel her in die Zukunft führen? Da werden wir trotzdem was verlieren. Aber wollen wir das? Wenn wir das bejahen, kommt man zu anderen politischen Ergebnissen, als wenn wir insgeheim sagen, die Zeit der Industrie ist auch hier und dort zu Ende. Und heute machen wir mal hier eine Förderung und da eine Förderung und so. Und das reicht nicht, sondern die Frage ist, wenn wir zum Beispiel manche Chemieprodukte, weil sie super duper energieintensiv und gasintensiv sind, nicht mehr hier darstellen können, dann ist ja mindestens eine Frage wichtig, wie kommt das Zeug hierher? Und wenn wir noch nicht mal die Leitung dafür haben, dann geht ja nicht nur dieses Produkt weg, sondern noch drei andere. Das ist eine ganz pragmatische Frage. Wenn man das nicht halten kann, weil die Zahlen sprechen die Wahrheit, da gibt es einzelne Produktbereiche, dann ist jetzt noch Zeit, Pipelines zu bauen, Anlegestellen und so weiter. Also das ist mal mein Pragmatismus. Dann sind es eben drei Anlagen an der ersten Stufe der Chemie weniger. Das hatten wir in der Vergangenheit auch schon. Wir machen auch nicht mehr alles, was wir 1960 gemacht haben. Aber es bricht nicht alles weg. Oder vieles. Das nennen wir Pragmatismus. Und da gibt es zu wenig konkretes Feedback, zu sagen, okay, wir wollen, was weiß ich, das und das und das in Europa. Ich bin auch bereit, Europa zu sagen. Weil manche Sachen geben vielleicht mehr Sinn in Antwerpen, weil da ein Hafen ist, als im Chemiedreieck in Bayern, weil da kein Hafen ist. So, und das nenne ich mal Pragmatismus bei einer Strukturentwicklung. Und wenn wir es bei der Gelegenheit schaffen, Europa, du hast das eingangs angesprochen, auch wirklich als, sagen wir mal, den Rahmen zu sehen, der das Spiel bestimmt, dann kommen wir vielleicht auch zu anderen energiepolitischen Sourcing-Fragen, wo wir sagen können, okay, wenn wir das mischen und insgesamt in Europa die Kapazitäten nutzen, das ist aber egal aus welcher Quelle, dann haben wir wenigstens für die nächsten 10 Jahre mal Stabilität und dann können wir immer noch gucken, wie wir weiterkommen. Und wenn wir überall jedes Einzelthema nebeneinander sortieren und bei jedem maximales Problem produzieren, dann ist in der Summe doof.
Ich würde dich ganz gerne und Sie, Herrn Steilemann, auch ein bisschen mitnehmen, weg von Europa und auch weg von der Bundespolitik und würde den Blick einfach mal richten wollen auf unsere Beschäftigten in der chemischen Industrie. Da gibt es nämlich eine aktuelle Umfrage von der IGBCE, die ihre Mitglieder gefragt hat, wie wohl sie sich fühlen an ihrem Arbeitsplatz, wie sie sich damit identifizieren und so weiter. Und es kam dabei raus, dass sie sich sehr wohl fühlen und natürlich auch sehr damit identifizieren, gerne dort arbeiten in der chemischen Industrie, wo sie arbeiten. Aber sie haben auch gesagt, und das ist jetzt vielleicht nochmal der Blickwinkel, von dem du vorhin gesprochen hast, worauf stürzen sich Medien vielleicht eigentlich. Sie haben auch gesagt, dass sie das Gefühl haben, sie werden in ihrer Rolle, die sie gerade haben und innehaben, einfach nicht gesehen. Also weder von der Politik noch vielleicht von den Medien, ja. Ist es so, Michael, hast du auch das Gefühl?
Lass uns das mal ganz kurz spezifizieren. Über wen reden wir? Wir reden in der Chemie, ich sag mal, nahezu zu 100% mindestens von ausgebildeten Leuten. In der Regel sogar in der Zwischenzeit von ziemlich hochqualitativ ausgebildeten akademischen Leuten. Das heißt, die Beschäftigtenstruktur hat sich auch dahin verschoben. Das heißt, die Leute, und wenn sie in großen Betrieben ausgebildet worden sind, ist selbst die Ausbildung auf einem höchsten Niveau. Die Leute wissen, was sie tun. Und sie verstehen das, was draußen passiert, was das in ihrem Produktions- oder Analyseprozess oder wo auch immer sie beschäftigen, was das eigentlich heißt. Zweitens, das haben wir ja auch schon mal befragt, sie wollen auch einen Weg zur Nachhaltigkeit. Also sie wollen Beitrag leisten, dass Chemie besser wird. Was sie aber erwarten, und das ist leider eine Tendenz in Deutschland geworden, dass wir nicht nur skandalisieren, das ist die eine Tendenz, sondern moralisieren und das tief in die Wertschätzung geht. Kann noch ein Beispiel außerhalb der Chemie, weil es noch härter ist. Die Auseinandersetzung um die Braunkohle, die ja nun wirklich das CO2-Thema, das hat Deutschland bewegt. Als wir am Ende den Kohleausstieg den Mitgliedern erläutert haben, war gar nicht der Zeitpunkt, das Ende und so das Hauptthema, sondern wie sie behandelt worden sind. Die wurden ja zwischendurch behandelt, als würden die zum Giftgas produzieren gehen. Also den Status hatte das. Und die Demonstrationen und die Gewalttätigkeiten, die es ja auch gegen Beschäftigte gab, die ja nicht so in die Medien gekommen sind wie andere Dinge, das haben die als unglaublich respektlos empfunden. Und ein bisschen ist das in der Chemie auch so. Wenn da Laboranten daran arbeiten, den Pflanzenschutz zu verbessern und quasi als Naturkiller dastehen, dann ist das völlig neben der Rolle. Und das ist der eine Teil. Und der zweite Teil, damit es nicht ganz so kuschelig wird, Markus, das zweite ist natürlich, gerade bei den ganz großen Unternehmen, die natürlich am Kapitalmarkt, da gibt es eigene Gesetze und so weiter, ist schon alles auch richtig, aber da ist extrem wichtig, wie das Management dann innen auch reagiert. Natürlich gibt es da Veränderungen und Wandel, häufig gibt es auch Schrumpfen und möglicherweise Personalmaßnahmen. Auch das haben wir in der Vergangenheit mit großem Engagement gestalten können und großer Akzeptanz. Da kommt es unglaublich auf den Stil an. Weil die Leute gehen auch durch Tal der Tränen, aber sie wollen nicht sozusagen der Ball im Spiel sein, sondern Spieler. Das ist auch die Idee der Mitbestimmung. Nicht, dass wir immer gewinnen, sondern dass wir am Ende ein Spiel zusammen haben, das irgendwo ein Ergebnis kriegt. Mal so, aber am Ende fair bleibt. Und der Ball will halt niemand sein. Das ist eine doofe Situation.
Keiner will der Ball sein. Alle sollen und wollen dabei sein. Das ist, glaube ich, richtig. Auf der anderen Seite blicken wir hier natürlich auf jahrzehntelange, wie ich finde, konstruktiv-kritische Zusammenarbeit zurück. Und ich glaube, das ist auch ein Pfund, mit dem wir weiter wuchern können. Aber um das nochmal aufzugreifen, was Michael sagte, auch eingangs, es ist genau so, was ich versuche, was wir auch hier im Unternehmen versuchen, ist zunächst einmal sinnstiftend tätig zu sein. Das heißt auch klarzumachen, dass wir uns als Chemieunternehmen, als Kunststoffunternehmen, als Branche auf einer Reise befinden. Wir haben erkannt, wo die Herausforderungen sind. Wir wissen, wo wir langfristig hinwollen im Sinne der Nachhaltigkeit, der Kreislaufwirtschaft, der Klimaneutralität. Und jetzt geht es eben darum, das als Unternehmen nicht nur klar zu kommunizieren, sich klar zu positionieren, sondern dann eben auch zu handeln. Und das ist genau der Punkt, wo wir, glaube ich, einen eklatanten Unterschied auch zum politischen Alltag machen können und auch eine, wenn man so will, Perspektive für Beschäftigte bieten können, dass wir nämlich sagen, und wir sagen das nicht nur, sondern wir zeigen jetzt genau diesen konkreten Weg aus Einzelmaßnahmen, diesen konkreten Weg pragmatisch auf und versuchen auch die bestehenden Zielkonflikte nicht nur aufzulösen, sondern eben auch Prioritäten zu setzen. Das zuerst, das als zweites. Und ich glaube, hier spielt Unternehmenslenken und Einbinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine ganz essentielle Rolle, dass wir uns nämlich gemeinsam auf den Weg machen, in den Unternehmen gemeinsam diesen Wandel zu gestalten. Den Wandel hin zur Ökologie, den Wandel auch hin zu Strukturanpassungen. Michael Vassiliadis hat es angesprochen. Nicht jedes Produkt werden wir künftig in Deutschland weiter produzieren können. Und wir müssen uns halt genau überlegen, was tun wir denn stattdessen? Also wie wir auch nach vorne wieder wachsen. Was sind eigentlich die Stärken? Wo können und wollen wir weiter investieren? All diese Themen wollen wir gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen vorantreiben und dadurch zumindest innerhalb des Unternehmens Sinnstiftung, Anerkennung und auch Respekt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zollen, die hoch und höchst qualifiziert sind. Und die zweite Geschichte ist dann, welche Rolle hat das Management, genau diesen Respekt den Mitarbeitenden auch gegenüber zu zeigen? Und da gibt es eben immer wieder, unterschiedliche Auffassungen. Ne? Also macht man das wertschätzend über Qualifizierungsprogramme, über Mitnahmeprogramme, wenn man so möchte, beim Wandel, über konkrete Einbindung auch, die Perspektiven nicht nur abzuholen, sondern ernsthaft zu berücksichtigen. Macht man das beispielsweise über finanzielle oder sonstige Anreize? Macht man das über Teilhabe an den daraus resultierenden Unternehmensgewinnen und so weiter und so fort? Da gibt es ein sehr breites Spektrum. Und da muss ich auch selbstkritisch sagen, kann ich für die gesamte Industrie sprechen, da haben wir noch Luft nach oben. Das möchte ich sagen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, erkenne ich bei den meisten Unternehmen und Unternehmenslenkern auch den klaren Willen, sich in diese Richtung zu entwickeln. Das möchte ich auch in aller Fairness sagen. Also, und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir unseren Mitarbeitenden an der Stelle zuhören und sie teilweise eben auch die gegen diese externen Stürme in den Medien, wenn man so möchte, in Schutz nehmen. Das ist auch wieder eine Rolle, sich auch mal nach vorne zu stellen und zu sagen, hier wird etwas übertrieben, korrektiv einzugreifen im Sinne, dass man dann auch Positionen vertritt, die vielleicht in den Medien als unpopulär angesehen werden, aber trotzdem immer wieder sagt, Leute, ohne Chemie ist einfach alles nicht vorhanden, was eine moderne, eine aufgeklärte und vor allen Dingen eine gesunde und prosperierende Gesellschaft ausmacht. Punkt.
Das ist deshalb auch wichtig, weil wir natürlich neben diesen ganzen Transformationen, die wir schon angesprochen haben, also ökologische und infrastrukturelle und so weiter, haben wir eine für Deutschland in den letzten 40 Jahren oder 35, 40, nur noch 40 Jahren wieder einmalige Situation, nämlich Fachkräftewettbewerb. Der letzte Fachkräftewettbewerb war Anfang der 60er als Gastarbeiter, wie wir sie damals nennen, eingeladen und angeworben worden sind. Danach war das Thema eher ja Massenarbeitslosigkeit. Und neben Kulturwandelthemen und so weiter geht es auch darum, dass diese Industrie wie die Chemie und andere nicht von innen austrocknen. Also ungeachtet mal der äußeren Umstände, wenn da keiner mehr arbeiten wollte, was nicht der Fall ist, aber wenn da keiner mehr arbeiten wollte, dann braucht man sich die Gedanken über Standortattraktivitäten auch nicht machen, weil das dann von der anderen Seite kommt. Deswegen sind Themen, die uns übrigens lange zusammenhalten in der Sozialpartnerschaft, kriegen trotzdem andere Vorzeichen. Es ist einfach eine Marktveränderung. Und die ist eben an vielen, vielen Stellen in der Politik, aber auch in den HR-Abteilungen der Unternehmen. Das gab es alles gar nicht. Es war immer Selektion der Besten. Und das ändert sich. Das heißt, diese Frage, wie informieren wir, wie können wir Attraktivität, wie behandeln wir die Leute, was bezahlen wir, all diese Dinge sind Wettbewerbsbestandteil. Und jetzt sind das die ganz großen Unternehmen haben, sind dann immer noch so am Markt, dass das irgendwie klappt. Aber wenn es schon auf die mittlere Ebene vielleicht in Regionen, die nicht so super sexy sind oder als solche gelten, dann wird es schon schwierig. Und deshalb gibt es ganz viele Gründe, sagen wir mal, diese Frage auch gemeinschaftlich zu diskutieren, weil da müssen auch wir als Organisation natürlich auch die Vorzeichen ändern. Wie können wir, wenn es in der Industrie Personalanpassungen gibt, gingen die früher irgendwo hin? Ist es nicht klug, sich was einfallen zu lassen, dass wir sie in der Branche halten, weil sie da eigentlich ausgebildet sind, weil sie da hingehören, weil man da vielleicht irgendwo anders Bedarf hat? Klar gibt es dafür staatliche Institutionen. Sind die schnell genug? Sind die zielgenau genug? Oder müssen wir uns um sowas kümmern? Wo erstmal die letzten Jahrzehnte ein Unternehmen sagt, was habe ich damit zu tun? Aber man bekommt jetzt damit zu tun. Das sind neue Herausforderungen. Ich bin ja noch groß geworden bei Bayer, alten Stils. Da bauten die noch Wohnungen und so. Also das heißt, das will ich jetzt nicht reaktivieren, aber da sah man, da war Bindung in dieser Phase nach dem Krieg und die Leute zu bekommen, war ein eigenes strategisches Thema. Und ein bisschen kommt das auch zurück.
Ja, es kommt ein bisschen zurück. Du hast es gerade gesagt. Ja, in Zeiten des Fachkräftemangels hast du gerade eingehend beleuchtet gehabt, tatsächlich. Wenn wir uns überlegen, wie wir diesem Fachkräftemangel begegnen wollen. Dazu hatten Sie, Herr Steilemann, schon das ein oder andere gesagt, was bei Ihnen in den Unternehmen passiert. Wir waren vorne an einem Punkt, wo wir kurz gemeinsam überlegt haben, Mensch, wo steht eigentlich Europa und Deutschland in der chemischen Industrie? Wie weit oben sind wir? Inwieweit sind wir da Vorreiter? Das ist ja auch noch mal ein gutes Merkmal, dass man Fachkräfte dann auch kriegt, ja? Wenn wir uns das Ganze anschauen, ja, und vorhin haben wir es einmal angeteasert, ich würde es aber noch mal gerne ein bisschen breiter haben. Wenn wir uns das angucken und uns wirklich sagen, in der Chemie sind wir Vorreiter, das ist unsers, ja, wir wissen eigentlich, wie es geht. Wo gibt es denn da jetzt noch mal speziell Sachen, die wir besser machen als der Rest der Welt, ja, wenn wir uns noch mal Wachstumsfelder angucken? Wie gesagt, vorhin war es kurz angerissen, ich hätte es gerne noch mal ein bisschen breiter.
Ja, also was ich persönlich immer erlebe, jetzt aus der konkreten Funktion in der Unternehmung, in der Unternehmensleitung, dass das Thema Forschung und Entwicklung nach wie vor in Deutschland weltweit führend in bestimmten Bereichen ist. Und das sind insbesondere Forschung und Entwicklung in grünen Technologien, die wir jetzt auch nutzen, im Bereich der Nachhaltigkeit von Produkten einzusetzen. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Mittelständler, die Weltmarktführer sind. Das ist im Maschinenbau beispielsweise der Fall. Und es gibt immer noch Wertschöpfungsketten, also auch pharmazeutische Forschung und Wertschöpfungsketten, die nach wie vor in Deutschland Weltruf haben. Also es ist immer diese Schnittstelle zwischen universitärer Grundlagenforschung, hoch- und höchstqualifiziert Ausgebildeten, auch im gewerblichen, im kaufmännischen Bereich. Das ist etwas, wofür wir immer noch beneidet werden, wie gut die Qualität unserer Fachkräfte und Facharbeiterinnen und Facharbeiter ist. Also dieses duale System in Deutschland ist nach wie vor ein Modell, was weltweit Anerkennung zollt oder dem weltweit Anerkennung gezollt wird. Das heißt, diese Kombination universitäre Forschung, Übersetzung in die industrielle Basis und dann mit Kunden gemeinsam an Lösungen zu entwickeln, an Lösungen zu arbeiten. Das ist eine Kette, die nach wie vor sehr gut funktioniert, sehr stark ist und gerade im Bereich der Materialwissenschaften zu vielen, vielen neuen Produkten führt. Das ist das eine. Das zweite sind eben Vorprodukte, beispielsweise im Bereich der Industrien, die ich eben genannt habe, ob das jetzt Windenergie ist, ob das Chipindustrie ist, ob das die Agrarindustrie ist und so weiter und so fort. Und das zweite Thema ist eben die hoch- und höchstqualifizierten Facharbeiterinnen und Facharbeiter, gerade und gerade im nicht akademischen Bereich. Also das ist auch ein Fund, mit dem wir wuchern können. Meiner Kenntnis nach gibt es nirgendwo auf der Welt so hochqualifizierte Leute wie in Deutschland in diesen Bereichen. Und das ist, glaube ich, etwas, auf das wir weiter bauen können, wo Wertschöpfung entsteht und wo wir auch weiter weltweit konkurrieren können. Und das führt im Übrigen auch dazu, dass Deutschland nach wie vor auf Platz 8 der weltweiten Patentanmeldung ist. Also das kommt auch nicht von ungefähr. Das war mal besser, ja. Und trotzdem haben wir uns gleichzeitig immer noch sehr, sehr stark behauptet, trotz aller der Themen, die wir eben diskutiert haben.
Da will ich auch eine Lanze brechen, ein bisschen vielleicht auch das Bild ergänzen, so wie es sich mir darstellt. Wo sind wir besonders gut? Es ist dort, wo wir zwei Kompetenzen verbinden können. Die schon beschriebene, sagen wir mal, wissenschaftlich-infrastrukturell innovatives Netzwerk, das wir haben zwischen Universitäten und Unternehmen, und unsere Fähigkeit, das in Prozesse zu gießen. Also es sind ja nicht nur einzelne, heute gibt es auch nur noch wenig von diesen Erfindungen, die sozusagen aus dem Nichts und vorher völlig unbekannt war. RNA hat so eine Dimension, ist jetzt auch schon ein bisschen was älter, aber da ist so in dieser Frage ein bisschen was drin. Aber was passiert ansonsten? Wir steigen um von fossilen Antriebsmechaniken auf elektrische. Dann ist die Batterie schon länger erfunden. Aber wo wir dann reingehen, ist die Frage, okay, wir brauchen jetzt, weil das eine Nachfrage der Zukunft ist, das ist ja der Kundenwunsch, wir brauchen höhere Ausbeuten, höhere Sicherheit, weniger Temperatur. Das heißt, es ist Produktverbesserung und dazu muss man das Produkt natürlich kennen. Und da geht dann auch diese Qualifikation, die im Durchschnitt hoch ist. Da kann jeder Mitarbeiter einen Beitrag leisten, nicht nur der promovierte Spezialist, der dann irgendwann mal zufällig studiert hat, Batterietechnik for Future, sondern der gesamte Bereich kennt sich eigentlich schon in der Grundchemie dort aus und in der Physik und dann geht es in die Optimierung. So funktioniert das ja in der Realität. Oder wir sollen andere Anstriche haben, die gleichzeitig auch Gebäudeisolierung mit unterstützen. Dann wissen wir, was wir tun. Wir wissen, wo wir suchen und wir gehen sozusagen in die Optimierung. Und das hat auch damit zu tun, dass wir diese durchschnittliche hohe Qualifikation, aber auch so wie Deutschland erfolgreich wurde, das sind so Engineering-Themen, während andere auf Geschwindigkeit optimiert sind. Die Amerikaner sind in der Regel dort, wo es aggressivere Wandel gibt, sind sie schnell. Die sind nicht immer gut, manchmal sind sie auch gut, aber sie sind vor allen Dingen schnell. Und wie wir von Microsoft zu berichten wissen, ja, dann ist der End-User dann die Anwendungstechnik. So. Und wenn man das weiß, dann kann man darauf auch setzen. Man muss jetzt nicht alles in Deutschland erfinden. Warum? So, zweiter Punkt, wir sind gar nicht schlechter geworden, die anderen sind besser geworden. Das ist ja, dann sind wir natürlich ganz betroffen, ja, und sind im Viertelfinale ausgeschieden. Und ja, das war jetzt der Schiedsrichter. Der ist nicht besser gewesen. Aber jetzt zurück, die anderen, nehmen wir mal die Asiaten, die sind einfach besser geworden. Und Das ist natürlich eine Herausforderung. Das finden wir jetzt irgendwie nicht so cool, aber die muss man halt annehmen. Und nochmal, hier ist ganz viel, und weil wir anfangs sehr kritisch waren, will ich damit auch so ein bisschen, sagen wir mal, aufhören oder zumindest das hier erwähnen. Das, was wir hier haben, ist richtig was. Wir sind ein reiches Land, wir haben Strukturen, wir haben Stärken, wir haben gute Leute. Dann wird nicht automatisch Zukunft und Erfolg. Aber das ist alles da. Und deswegen, sagen wir mal, at the end of the day bin ich optimistisch. Allerdings muss was passieren. Wenn das einfach so weitergeht, wird es schwierig.
Ja, vielen lieben Dank, Michael. Danke, Herr Steilemann. Optimismus, ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort, was wir mitnehmen. Das war unsere Folge zum Thema Herausforderungen in der Chemieindustrie. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder zum nächsten Podcast sehen und bedanke mich herzlich bei allen.
Vielen Dank.
Vielen Dank dir.